Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zum Wartungsfenster Folge 82 vom 19.06.2026. Mit mir dabei mein Programmierminion.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Moin moin.
Das hast du jetzt nicht gesagt.
Ich habe lange überlegt, ob ich den Joke bringe, und eigentlich hatte ich auch vor, ein passendes Intro vorzubereiten, wo ich dann ein paar Soundschnipsel von den Minions einspiele, aber nein, das kann ich nicht machen. Aber das ist ja das letzte Mal schon. Wahrscheinlich kriege ich gleich nach dem Podcast wieder die Hucke voll oder so. Aber ja.
Ja, solange mein Lohn mehr ist als Bananen, ist okay.
Banana. Ja, doch. Wobei tatsächlich, ne, du hast ja unser ein klein, also die Frau Kollegin hat ein kleines internes Tool nochmal angefangen umzuschreiben, und wir alle kennen ja diesen Satz, Legacy verdient das Geld, und ich befürchte, wenn wir beide hier irgendwann mal vom Hof reiten, hinterlassen wir hier auch so einen schlecht dokumentierten Blob, von dem der ganze Puff hier sowas von abhängig ist und keiner weiß, wie das alles zusammengestrickt ist.
Ach, Dokumentation ist doch viel besser, wenn die Leute verstehen, was sie da vor sich haben. Sonst müssen sie eh die Finger davon lassen.
Ja, wir könnten ja, wenn wir das mal irgendwann fertig haben, dann können wir ja mal, da machen wir mal irgendwie entweder Twitch-Stream oder so, und dann laden wir mal die geneigte Software-Developer-Podcast-Riege ein,
herrlich.
Uns dafür
zu verreißen. Ja, alles gut. Ich bin kein Softwareentwickler. Irgendwie laufen die Sachen, die ich baue, halt irgendwie zufällig.
Ich sag's nur, ne? Tab Heinzelmann 3000, ja. Wir können uns kein Leben mehr ohne ihn vorstellen. Ja. Es ist so. Dein Feature-Request habe ich übrigens zur Kenntnis genommen, das werde ich natürlich einbauen.
Dankeschön.
Und ansonsten auch nochmal Werbung, ne? Tab Heinzelmann 3000, das ist das Tab-Management-Tool, was ihr alle braucht. Also insbesondere Leute wie ich, die 259 offene Tabs in ihrem Edge haben.
259 schafft mein Notebook nicht. Also meins fängt an bei, ich habe jetzt 74 offen, das geht gerade noch so.
Okay, du hast doch auch ein flammneues Teil.
Ach so, vielleicht ist es, weil im Hintergrund bei mir immer Visual Studio mitläuft. Kann natürlich sein.
Ist das nicht immer so diese Software-Developer-Sache so? Ne, irgendwie ist mein Notebook so langsam, im Hintergrund irgendwie 85 Container offen. Vielleicht sollte ich mal davon ein paar zumachen.
Ja, das ist schon ganz schön hungrig, Visual Studio.
Warum eigentlich? Ist das auch irgendwie Elektron-App?
Soll ich mal nachgucken?
Ja, das ist bestimmt Elektron.
Ja, ist ja auch egal. Ne? Ich weiß es nicht.
War das, ich weiß nicht, ob es der JavaScript-Entwickler war oder der Mensch, der NPM erfunden hat. Einer von den beiden hat sich dafür mal entschuldigt, öffentlich.
Der JavaScript erfunden hat, wahrscheinlich. Ich meine, irgendwie sowas gehört zu haben.
Ja, ne?
Ich glaube, der hat nicht geahnt, was er damit lostritt.
Ja, Gottes Willen, ey. Das ist wohl so.
So. Nee, finde ich jetzt nicht raus. Ist egal.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr speicherhungrig.
Mhm.
Ja, wir versuchen an unserem 2-Wochen-Rhythmus festzuhalten.
Mhm.
Ja, wir sind ja, wir haben ja Besserung gelobt.
Naja, dafür hast du aber auch gut am Workflow geschraubt, ne?
Genau, wir haben die lange Pause kreativ genutzt und haben ein bisschen mal an unserem Aufnahmeworkflow rumgeschraubt. Interessanterweise habe ich ja immer gedacht, als ich mit dem Podcasten angefangen habe, dass Reaper mit Ultraschall, das ist so das Nonplusultra, und alle irgendwie Podcasts, die ich so gehört habe, haben das genutzt. Stellt sich raus, offenbar ist das auch wieder nur eins von vielen Produkten, aber wir halten daran fest. Wir hatten zwar mal überlegt, ob wir mal andere Sachen ausprobieren, aber zumindest für die Aufnahmen hier bei uns im Büro tut es Ultraschall da halt immer noch ganz gut, und auch so für den ersten groben Schnitt funktioniert das ganz gut. Remote-Aufnahmen haben wir das letzte Mal oder wollten wir mal mit Teamspeak mal ausprobieren. Also wenn wir irgendwie keine Gelegenheit haben, uns im Büro zu treffen, dass wir das dann über Teamspeak machen. Das habe ich mir bei jemand anderem abgeguckt, ja, weil das da auch ganz gut funktioniert
hat. Auch wunderbar.
Mhm. Und ja, tatsächlich eine Sache, die ich jetzt mal, also die habe ich ausprobiert und habe dafür quasi, als ich es das erste Mal in einschlägigen Kreisen erwähnt habe, habe ich dafür direkt auf die Fresse bekommen. Mhm. Und zwar auf Phonik. Ich dachte mir, ne, KI hilft ja bei allem, also auch warum nicht dabei? Ne, so Podcast schneiden, ne, Soundqualität ein bisschen verbessern, Füllwörter rausschnippeln und so weiter. Also diesen ganzen Feinschnitt und Transkripte und, ne, und das haben wir jetzt angefangen mit Auphonic zu machen, auch um das Ganze dann mal, weil so Feinschnitt mit Ultraschall, oh, Das ist schon ein bisschen, gut, ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht der Ultraschall-Experte und kenne da wahrscheinlich auch irgendwie die ganzen Tricks und Kniffe nicht, aber ich bin ja auch nur interessierter Laie und wenn ich halt eine Plattform habe, die mir das irgendwie abnehmen kann, wie Auphonic, dann will ich es auf jeden Fall versuchen. Gut, Hosting machen wir immer noch mit Podigy und ja, Transkripte hatten wir jetzt beim letzten Mal, oder die letzten zwei Folgen hatten wir ja Transkripte mitgeliefert. Die sind schon ganz schön scheiße, auch wenn man die, auch, also wenn man so diesen... Die Rohfassung von diesen Transkripten dann mal hat, die sind schon schwer scheiße.
Ja,
okay. Ja, ganz fürchterlich.
Nicht erst an uns, oder?
Ja, ich glaube, das ist generell irgendwie das Problem da mit Audio und das Ganze aufzunehmen und dann irgendwie das zu transkribieren und die Fachbegriffe, die wir benutzen. Also die letzten Transkripte habe ich dann irgendwie zweimal durch Claude durchgetreten. Mit entsprechendem Kontext war das danach ganz gut benutzbar und das sah auch irgendwie ganz gut aus.
Ja, das konnte man dann
schon verwenden. Wobei der Marius mir noch den Hinweis gab mit Mac Whisper, so als Alternative halt, ne? Aber ich habe dann auch überlegt, okay, kannst du dann auf Phonic dann doch wieder durch irgendwie einzelne Tools ersetzen, aber egal wie ich damit rumgekaspert habe, am Ende liegt es dann doch immer daran, du hast dann halt irgendwie die Aufnahme in Ultraschall, dann musst du sie exportieren, bei auf Phonic reinschmeißen, dann musst du sie theoretisch da nochmal exportieren, damit du die dann bei Mac Whisper dann nochmal mit, ne? Nochmal wegen Transkripten und so weiter. Und ja, wir schrauben da auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter rum. Das ist noch nicht fertig, aber zumindest bei der letzten Folge, wo ich das mal so durchexerziert habe, hat das schon ganz gut geklappt.
Und wir haben ja zwischen Aufnahme und Veröffentlichung nicht mehr das Delta, was wir früher hatten. Das hat früher schon was länger gedauert.
Ja gut, aber wir haben typischerweise mal so, ne, wir haben montags aufgenommen, haben mittwochs veröffentlicht, jetzt nehmen wir freitags auf und treten es montags raus.
Ja, okay, gut, das, ne? dann nicht. Dann habe ich es nicht gesagt. Stimmt, du hast ja recht. Stimmt, das waren nur zwei Tage, ne? Montags, mittwochs, ja.
Genau.
Ah, gut.
Ja gut, ich meine, wir hängen jetzt ja auch nicht so sklavisch an einzelnen Tagen für die Veröffentlichung, aber zumindest freitags ist das immer ganz gut, das ist eher ein ruhiger Tag und ich habe das Wochenende danach, um dann da Podcasts zu schneiden und irgendwie versuchen, das Beste rauszuholen. Aber ne, wenn ihr da irgendwie mal Ideen habt, dann lasst gerne mal einen Kommentar oder schickt eine Mail oder ne, die einschlägigen sozialen Medien, auf denen wir uns tummeln. Ich bin dafür, Input gerne zu haben.
Wo er sich tummelt, ich bin ja ehrlich. Ich bin einfach sehr, ja, nicht wirklich viel unterwegs auf Social Media.
Du hast bestimmt so einen Pöbel-Account. Einer, der nicht.
Nein, ich habe auch keinen Pöbel-Account. Nicht? Ich habe wirklich, nee.
Ich hatte so einen auf Twitter, der war großartig.
Seit einer ganzen Weile, ja, keine Ahnung, kein Bock mehr auf Social Media.
auch nicht auf LinkedIn so ein bisschen rumpöbeln?
Nee, ich lese manchmal deine Artikel. Und dann lasse ich schon mal ein Like da, aber das war es auch wesentlich.
Das war ganz lustig, irgendwie hatte ich da auch so von so einem, ach keine Ahnung, er ist mir irgendwie so, weil den irgendwelche anderen Leute geliked haben, diesen Kommentar, bin ich dann auf den aufmerksam geworden auf Business Tinder und dann ging es dann irgendwie so darum, ja Leute, warum ist denn eine Breitling irgendwie geiler als eine doppelt so teure Rolex und ich musste dann irgendwie darunter kommentieren, also meine Apple Watch SE Gen 1 ist eigentlich auch noch ganz okay, die funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich da dann schon wieder irgendwie böse getriggert gefühlt haben.
Oh.
Aber ein paar Leute, die uns auch namentlich bekannt sind, haben es geliked. Es hat offenbar deren Humor getroffen. Ja, was überhaupt nicht meinen Humor getroffen hat.
Oh, ja, du hast da ein Problemchen.
Ich hatte eine beinahe Vollkatastrophe im Data Center, ja.
Im Data Center, ja.
Genau, zu Hause, in meinem Data Center, in meinem kleinen 6er-E, die oben unter der Decke hängen. Ich habe ja seit Jahr und Tag habe ich ja so eine Synology, so eine DS414 Slim. Also die ist mittlerweile 13 Jahre alt, ja.
13 Jahre, ist ein stolzes Alter dafür.
Genau. Letztes Jahr musste ich dann doch mal die SSDs da rausschmeißen, weil die irgendwie so auch so eine Lifetime von irgendwie zwischen 10% und 15% hatten. Die waren also schon schwer hinüber, aber liefen noch. Und dann dachte ich letztes Jahr schon so, neues NAS oder so. Und dann habe ich überlegt, baust du selber, kaufst du was von der Stange? Und dann dachte ich mir, nee, komm, fuck it. Ne, das Ding ist eh nur irgendwie Datengrab. Steckst du irgendwie 4x1 Tera, 2,5 Zoll rein und dann, das Ding dient halt echt einfach nur irgendwie so für Backups, ne? Für Veeam-Endpoint von meinem Arbeitslaptop oder hier für ne, irgendwelche Backups von irgendwelchen Servern und Paperless und hin und her. Also das Ding muss eigentlich nicht viel machen, außer ein bisschen Backup machen und diese Backups dann wieder irgendwo anders hinschieben.
Ich wollte gerade sagen, du machst doch nicht nur ein Backup.
Nein, natürlich nicht. Nein. Ich bin da schon georedundant, was das angeht. Ich mache das ordentlich.
3-2-1-1-0.
Ist mir scheißegal, ist irgendwo immutable in Helsinki. Okay. Reicht. Ja, dann kam ich da morgens irgendwie mal, ne, in meinen Technikraum und dann dachte ich, was ist das für ein Geräusch? Und ich dachte mir, das ist nicht normal, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nach einem toten Lüfter an. Und ich dachte erst, ist es der Wechselrichter? Dann dachte ich mir, nee, okay, nee, der ist es nicht. Und dann dachte ich mir, ist es der Switch? Nee, der hat keinen Lüfter. Nein, es ist das Nass. Verdammte Axt. Ja. Und dann fand ich halt relativ schnell raus, ja, da ist halt ein Lüfter drin, so ein 60x60. Mhm. Ja, der war halt irgendwie schwer am Röhren, wie so ein Hirsch. Dann dachte ich, ja, kann ja nicht so das Ding sein, ne? Hab ich den erstmal ausgepustet. Naja, da kam zwar schon ordentlich Staub raus, aber das Geräusch blieb dann halt. Und dummerweise ist dann tatsächlich das Ding irgendwie ein paar Mal ausgegangen, weil überhitzt.
Zu warm.
Ja, ja, also zumindest eine der Platten, die wurde zu heiß. Und dann ist das Ding halt so, ne? Safe, Shutdown, bevor was Schlimmeres passiert. Gut, musst du den Kacklüfter austauschen. Naja, googelst du mal kurz rum. Okay, ist kein Lüfter von der Stange, weil 60x60 Lüfter sind ja eigentlich, ne, Standardware. Mhm. Nein, offenbar nicht dieser, weil der hat so ein spezielles Feature namens Rotorlock. Also der bekommt mit, ne, wenn der Lüfter irgendwie festhängt. Mhm. Und außerdem braucht der wohl im Vergleich zu anderen 60x60 Lüftern extrem wenig Spannung. Also der kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, mit 0,12 irgendwie aus, statt 0,3, 0,4, 0,5. Was dann dazu führt, wenn du halt den falschen Lüfter einbaust, dann grillst du dann irgendwie die Synology.
Mhm. Okay.
Gut, und wenn du dann schon Threads aus, keine Ahnung, 2014, 2015 und so weiter findest, wo Leute dann sagen,
ja, du musst
sagen,
dann ja in ältere Threads reingucken, wenn dein NAS 13 Jahre alt ist, ja.
Dann findest du halt Threads, wo die Leute sagen, ja, scheiße hier und den Lüfter musst du nehmen und es gab dann auch so ein paar Bastelanleitungen, wo man dann halt irgendwie mit lustigen Sachen rumlöten irgendwas fixen konnte. Dann dachte ich mir, nee, kannst du nicht machen. Naja, habe ich so einen Kacklüfter irgendwie dann doch gefunden, habe den irgendwie für 8 Euro und, keine Ahnung, 20 Euro Transportkosten aus China kommen lassen. Mhm. Und dann brauchte der natürlich erstmal ein paar Tage. Und ich so, was machst du denn jetzt? So, was machen wir dann? Ein
paar Tage ohne Backup?
Geht ja gar nicht, ne? Also wir müssen uns ja eine Alternative überlegen. Also wie kriege ich diesen Lüfter wieder fit? Weil ohne Lüfter ging auch nicht. Also was machen wir dann?
So ein USB-Lüfter oder sowas?
Wenn es sich nicht bewegt, WD-40.
Ach, WD-40, okay.
Ja?
Das hat geholfen?
So, ja, genau. Ein kleiner Spritzer WD-40, ne? Just a tip. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht hält der jetzt ein paar Tage durch. Und was soll ich dir sagen? Er läuft immer noch.
Hat er geschafft. Der läuft immer noch. Ach so? Also der neue Lüfter ist noch gar nicht...
Der neue Lüfter kam dann gestern und der alte Lüfter läuft immer noch.
Das ist natürlich jetzt... Tja.
Jetzt habe ich ein Spare-Part im Schrank liegen.
Ja, ne? Du weißt ja, ist jetzt endlich, ne? Dann hast du schon mal da liegen.
Genau,
das ist doch gut.
Ne? Besser
dann
haben als
kannst
brauchen.
Kannst du die Downtime minimieren.
Genau. Ne? Mhm. Also das müsste sein, das ist echt gut wartbar. Ne? Kannst du unten einfach rausklicken, den alten Lüfter, ne? Kabel abziehen, neuen Lüfter reinklicken, Klappe wieder zufällig. Also das ist schon, das haben sie schon gut gemacht. Mhm. Fand ich gut. Auf jeden Fall, ne? Syno darf nicht sterben, auch nach 13 Jahren. Bin ich nicht bereit, dich sterben zu lassen.
Du hast Spitznamen für deine Hardware.
Du nicht?
Nee.
Wie heißt denn eigentlich dein Notebook?
ThinkPad.
Doch so kreativ.
Wie soll das denn heißen? Wie heißt denn dein Notebook?
X1C.
Wie kreativ.
Ja, das hängt aber auch nur daran, weil, also ich habe zum Beispiel, früher habe ich meine Rechner immer nach dem Produktnamen von irgendwelchen Sun-Maschinen, StarCat, Starfire und so weiter benannt. Ich glaube aber, wenn mein Notebook, also wir kennen ja einige unserer Kunden und manchmal gehen die durch ihren DHCP durch und ich glaube, die fänden es sehr befremdlich, wenn dann in deren Netzen irgendwie auf einmal irgendwie ein StarCat oder ein Starfire auftauchen würde. Das wäre jetzt wahrscheinlich wenig vertrauenserweckend.
Wenn es ihnen auffallen würde.
Oh Gott, wir kennen mindestens einen, dem wird das wahrscheinlich auffallen.
Ja. Ja, ja.
Ja, 2 Wochen her, wieder viel Zeit gehabt, auch mal wieder Podcasts zu hören und auch unsere Freunde vom Engineering-Kiosk haben mal wieder ganz ordentlich abgeliefert. Da muss ich ja schon sagen, sie haben in der letzten Zeit einen guten Lauf, was Gäste angeht und der Ruhrpott liefert natürlich hart ab in der Folge 271, Selbstmanagement statt Zeitmanagement, war nämlich der Dirk Deibecker, allen bekannt aus dem Till-Pod und dem Bastu-Podcast, zu Gast und hat ein bisschen über, ja, Selbstmanagement erzählt, damit man kein Zeitmanagement braucht.
Ah, das ist dein Thema, ne?
Total.
Ja, ja, gut. Ich,
total. Ich bin ja für sowas total empfänglich.
Ja, ich auch tatsächlich. Ich auch tatsächlich. Ne? Ich bin nur schlechter drin, mir von außen sagen zu lassen, wie es gut funktioniert.
Ne, es geht ja auch gar nicht mal darum, dass ich mir das von anderen abgucke, aber dieser Impuls, dann zu sagen, vielleicht müsste ich dann doch mal den eigenen Workflow mal unter die Lupe nehmen. Das finde ich ja immer ganz... ganz gut.
Ständig.
Was hast du denn als letztes Mal an deinem Workflow optimiert?
Meine Kalenderpflege. Und ich habe alle möglichen Tools einfach abgeschafft, weil so Todoist hat mir nicht geholfen. Also ich knall mir einfach Dinge, an die ich mich erinnern muss, in meinen Kalender rein. Im Zweifelsfall schiebe ich das zwar immer mal wieder vor mir her, das ist mir aber egal. Ich schiebe es dann halt. Irgendwann denke ich dran, irgendwann habe ich Zeit, das zu machen und dann ist gut. Aber ich brauche keine extra App, ich brauche kein Todoist, ich brauche kein Microsoft To-Do, Planner, was auch immer man sich so alles angetan hat, um seine Tasks zu tracken. Ganz ehrlich, ich mache es jetzt einfach hemdsärmlich im Kalender und Notizen mache ich mir im Visual Studio Sachen schnell in Code, genau. Habe ich nämlich mehrere Textdateien, so kundenbezogene und allgemeine, die bei mir auf dem Desktop liegen. Es klingt jetzt ein bisschen krude, aber ich finde es einfach am niederschwelligsten, weil OneNote ist zu groß irgendwie. Ich will auch nicht ständig rumformatieren, das geht mir total auf den Keks. Nö, Textdateien sind fein.
Ja, ist ganz spannend, weil ich habe dann, ne, also ich kann mir ja keinen, ich, also wahrscheinlich fände es mein Therapeut jetzt ein bisschen befremdlich, wenn ich dem sagen würde, pass mal auf, ich erzähle jetzt oder ich erkläre dir jetzt mal meinen Workflow und da möchte ich mal von dir hören, was du dazu sagst. Wahrscheinlich wird er dann, ne, seine Brille irgendwie ein bisschen zurechtrücken, sich irgendwie wild Notizen machen und denken, Alter, was stimmt mit dem Typen nicht?
Warum?
habe ich mal die KI meines Vertrauens gefragt. Und zwar habe ich dann einfach mal da so dumm reingepromptet, wie mein Workflow jetzt aussieht, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sag mal was. Du bist jetzt hier irgendwie mein Berater und was kann ich optimieren? Ja, dann kam so sinngemäß, also jetzt, ich paraphrasiere das, aber da kam so sinngemäß so, ja, Alter, wenn der Scheiß doch für dich funktioniert, warum willst du denn dann was ändern? Lass es doch einfach. Und dann dachte ich mir auch herrlich. So, ja, schönen Dank auch. Aber ja, ist durchaus ein Punkt. Also ich habe ja auch ein, ja, ist gar nicht mal ein wilder Mix, aber ja, ich mache auch viel über den Kalender. Mhm. Ich mache viel aus der Inbox heraus. Also nicht, dass meine Inbox irgendwie jetzt 300 ungelesene Mails hat.
Nein.
Aber ich lasse mir zum Beispiel Mails mit Tasks.
Die ich noch tun muss, die bleiben da liegen und dann sortiere ich sie weg, wenn es erledigt ist.
Ja,
genau, richtig,
genau.
Korrekt.
Ja, und ansonsten habe ich auch ein gigantisches Scratch.txt in VS Code, wo ich mir halt immer mal so Sachen rein notiere.
Ja.
Ich habe ja auch mal so Sachen angefangen, so mit Joplin und mit Obsidian und OneNote. Aber das ist alles irgendwie, weißt du, wenn du dann mal irgendwas schnell irgendwie dokumentieren, runterschreiben willst, dann ist mir das immer noch zu mächtig.
Richtig, richtig. Also alleine, also ja, Joplin ist nice, aber es dauert einfach, bis es gestartet ist. Und meistens bin ich dann schon wieder in dem nächsten Task drin, bis das dann endlich durchgestartet ist. Ich will mir schnell was notieren, klicke auf das Icon und dann kommt von links eine Teams-Nachricht. Ja, dann kannst du es schon wieder vergessen. Dann weiß ich auch nicht mehr, was ich da reinschreiben wollte. Das dauert mir zu lange. Es ist mit OneNote das Gleiche.
Ja, genau.
Na? Aber ja, fairerweise, wenn ich mir irgendwie so Code-Snippets oder sowas weglegen will, das mache ich dann nicht in den Textdateien. Das mache ich tatsächlich in Joplin noch, aber ja.
Ja, so Sachen, also solche Sachen, da habe ich einen DocMost für. Das funktioniert auch ganz gut. Da kann man auch gut drin suchen und das nimmt einem so ein bisschen die Formatierungssachen ja ab. Also wir machen ja auch hier hier für den Podcast die Vorbereitung, die machen wir ja auch gemeinsam in DocMost. Aber zum Beispiel, ich habe ja Getting Things Done angefangen.
Könntest du mir ja auch einen Workspace geben in deinem DocMost.
In meinem privaten DocMost? Willst du dich breit machen?
Ich habe doch auf deinem privaten Job den Server auch.
Hast du dich auch breit gemacht?
Nein, ja, ich habe dich unterbrochen.
Halt den Gedanken fest, das können wir nachher machen. ich habe ja zum Beispiel mit Getting Things Done angefangen. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Weil allein dieser Gedanke, dass ich mir ja irgendwie alles Mögliche notieren muss, um es dann irgendwie zu sortieren und machen und zu tun und so weiter, das hat mich fertig gemacht. Das geht nicht. Also ja, ich benutze weiterhin hier in meinem Mac-Ökosystem, also was ich ja eher privat habe, weiterhin so Erinnerungen. Funktioniert.
Ja, das für private Sachen benutze ich auch Erinnerungen, ja.
Und über Outlook kommst du ja auch an To-Do ran. Und wenn ich mir da mal eben irgendwie so 2, 3 To-Dos mache, dann geht das auch. Ne? Das ist, sag ich mal, niederschwellig genug. Aber ich gehe jetzt auch nicht hin und versuche mir alle meine To-Dos irgendwie aufzuschreiben. Also mein erster Gedanke ist ja, was stimmt nicht mit mir, dass ich mir einen nennenswerten Teil meiner Aufgaben nicht notieren muss? Habe ich zu wenig zu tun, dass ich das nicht machen muss, wenn andere Leute es machen?
Ja, das muss ich dir gestehen. Das ist bei mir in den letzten Jahren ist das nötiger geworden. Also das war früher bei mir auch nicht so. Ich habe wirklich, du konntest mir, ich habe von morgens bis abends, ich habe an fast alles immer gedacht. Es ist selten, dass mir irgendwas durchgegangen ist, ne? Ich habe mit einem Kunden geplaudert. Wir haben dann so 2, 3 Dinge, die ich dann erledigen muss. Und dann habe ich mir so einen Blocker in den Kalender gemacht, Kunde, ne? und dann wusste ich, was ich da mache. Und das waren 2, 3, 4 Dinge. Das ist heute wahrscheinlich, also A, vielleicht aufgrund dessen, dass ich älter werde, aber B, zu sehr hohem Anteil da dem geschuldet, dass wir heute anders arbeiten als vor, sagen wir mal, 6, 7 Jahren. Ne? Also da waren wir, haben wir weniger, da waren wir häufig 8 Stunden lang beim Kunden draußen. Das ist ja jetzt auch spätestens mit der Pandemie.
Ist ja kleinteiliger geworden.
Sehr viel kleinteiliger geworden. Und dem geschuldet ist es wahrscheinlich, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt mit dem darüber rede, das habe ich mir, das merke ich mir nicht mehr. Mhm. Ne? Und da ich mich dann aber kenne oder gelernt habe, mich da selber besser einzuschätzen, weiß ich, okay, aber dann schreibe ich das jetzt zumindest direkt auf. So, dann schreibe ich es direkt in meinen Outlook-Kalender und dann ist gut.
Hm? Ja, ich habe da lange drüber überlegt, weil mein erster Gedanke war natürlich, Alter, du hast wahrscheinlich nur nicht genug zu tun, du musst ja das definitiv aufschreiben. Ja? Alle anderen, die sich das aufschreiben müssen, die haben einfach so viel zu tun, die können das im Kopf behalten. Und da habe ich lange überlegt und hin und her und ich glaube, ich habe zumindest eine für mich funktionierende Erklärung dafür gefunden. Ich habe ja so ein bisschen Katastrophenschutzerfahrung. Aha. Das hilft uns ja auch durchaus mal im Job, ne? Weil mit Katastrophen kenne ich mich aus. Aber im Katastrophenschutz werden ja Einsätze geführt. Und ich arbeite, damals habe ich, das ist Jahrzehnte her, ich habe damals mit Eisenhower, diese Eisenhower-Matrix, kennen wir alle, ne? Mhm. Also, ne, wichtig und dringlich und nicht wichtig und nicht dringlich und ne, das vierte ist dann halt so, ja, Ablage P. Und ich denke verdammt oft genau in diesem Muster. Also, wenn etwas wichtig und dringlich ist, dann mache ich das entweder sofort oder ich schreibe es mir zum Beispiel in den Kalender oder ich habe eine Mail dazu oder ich habe ein Ticket dazu. Ja, wenn es nicht wichtig, aber dringlich ist, dann drücke ich das halt irgendeinem anderen aufs Auge, dann wird es halt delegiert.
Genau, du drückst, genau, nein, nicht? Du musst doch alle Aufgaben höchstpersönlich erledigen.
Oh, halt den Gedanken fest, da kommen wir gleich zu.
Haben wir eigentlich auch Themen heute? Mir fällt gerade so auf.
Ja, Themen haben wir noch, aber ja, das finde ich gerade auch spannend.
Ich finde das spannend, ja.
Und dann gibt's ja noch, es ist dringlich, aber nicht wichtig. Ja. Und dann das vierte ist halt, ja, es ist nicht wichtig, es ist nicht dringlich, dann vergesse ich das Ganze. Ja. Und dummerweise bin ich genau in diesem vierten Quadranten, bin ich leider sehr oft. Also ganz viele, also ein nennenswerter Anteil von Aufgaben, denke ich mir, okay, das ist jetzt weder dringlich, noch ist das wichtig, also für mich, also lass es einfach sein und warte einfach, bis die andere Seite nochmal zu mir kommt und sagt, jetzt aber.
Ja, interessant. Das erklärt so einiges.
Okay. Fun Fact, Folge 272 vom Engineering Kiosk. Wenn der Chef das Problem ist, destruktive Führung, Gaslighting und Exitplan.
Werde ich mir anhören.
Was macht diese Folge mit dir, Frau Kollegin?
Die werde ich mir anhören, auf jeden Fall. Mal gucken, was sie mit mir macht. Aber nochmal kurz zurück zu Eisenhower. Ja. Ich finde, für mich Eisenhower ist es zu zweidimensional. Also ich glaube auch, ich meine mal gelesen zu haben, dass es üblicherweise auch gerne mal um eine dritte Dimension, nämlich den Aufwand erweitert wird.
Ja gut, ja. Aber das ist ja dringlich wichtig. Ja, dann mache ich es halt sofort.
Ja, dringlich wichtig mache ich sowieso sofort. Aber ist es, wenn es nicht dringlich ist, aber wichtig und es dauert nur 5 Minuten, dann kann ich das auch sofort machen.
Ja, wahrscheinlich mache ich das instinktiv sehr häufig. Ja.
Genau.
Also könnte ich jetzt den Daumen nicht drauflegen, weil ich glaube, gerade Dinge, die halt einfach schnell gehen, mache ich halt auch mal sofort.
Mache ich ziemlich bewusst so. Also ich mache es wahrscheinlich ähnlich wie du, nur halt, ich bin halt Angestellter. Ich habe halt den vierten Quadranten, den kann ich mir nicht so leisten, weißt du?
Leuten Sachen aufs Auge drücken.
Wo ich einfach Dinge vergesse und nicht mache.
Jetzt lässt du mich aber in einem sehr schlechten Licht dastehen.
Das ist doch nur Spaß.
Ich glaube, da müssen wir gleich nach der Aufnahme nochmal drüber reden.
Ich glaube auch.
Wo ist mein Abmahnungsblock?
Ja, das schwarze Büchlein. Mhm. Der wievielte Band ist das jetzt über mich?
Oh Mann. Ach ja, du kriegst in meinen Memoiren, kriegst du definitiv
ein geiles
definitiv
Kapitel.
Ein Kapitel.
Nur eins.
Ja. Und um ein loses Ende aus einer anderen Folge nochmal, Mails von meinem Energieversorger. Ja, die haben definitiv was geändert, weil die Mails kann ich mittlerweile lesen. Also gab jetzt nochmal neue Mail-Kommunikation und das funktioniert jetzt.
Na gut.
Ja, aber an der Stelle, liebe Kollegen von Mailbox.org, S-MIME 4.0 ist ein Thema. Also es wäre schön, wenn ihr das mal nachflicken würdet. Mhm. Also bei Apple brauche ich nicht fragen. Also
ja.
Das,
Wobei ich das eigentlich befremdlich finde bei Apple, aber gut. Ja, es ist diese Libre SSL Geschichte.
Ja,
ne?
Letzte Freakshow auch irgendwie oder vorletzte Folge irgendwie, der Pritloff darüber beschwert hat, dass Apple Mail ja so oft abstürzen würde. Da dachte ich mir so, nee, das stürzt nicht oft ab, aber ganz ehrlich, erstmal im 4.0 wäre halt mal geil. wobei das wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein Edge-Case ist. Jetzt habe ich einmal den Fall gehabt, dass ich eine verschlüsselte Mail nicht lesen konnte. Also A, kriege ich ja trotzdem nicht so viele verschlüsselte Mails. Aber irgendwie lässt mich das schon ein bisschen ratlos zurück, weil der Standard ist ja auch irgendwie schon ein paar Jahre alt. Und dass der irgendwie so schlecht unterstützt wird, finde ich halt schon ein bisschen komisch.
Ja, ist aber nicht das einzige Thema, was wir wieder aufgreifen wollten, ne?
Nein. Und zwar hatten wir ja bei der letzten Folge, wo es ja darum ging, dass Microsoft ja frecherweise einfach Daten an US-Behörden weitergegeben hat, hatten wir ja mal kurz das Thema Bring Your Own Key angerissen.
Und dann haben wir beide ein bisschen hilflos rumgestammelt, weil keiner so richtig ganz genau erklären konnte,
wie das denn funktioniert.
Peinlicherweise, ja.
Genau. Das Thema wollen wir jetzt mal
Hausaufgaben gemacht.
Mal aufgreifen.
Was meinen wir, ja, was meinen wir mit Bring Your Own Key? Also wir sprechen hier, ja, wie ihr wisst, ihr kennt uns, ne? Wir sprechen hier üblicherweise erstmal von der Microsoft Cloud. In dem Fall ging es ja auch um Microsoft, insofern finde ich das legitim. Bring your own key bedeutet jetzt mal ganz kurz gesagt, der Kunde bringt im Cloud-Umfeld seinen eigenen kryptografischen Schlüssel mit. Also er erzeugt ihn oder importiert ihn, bringt ihn mit. Ist streng genommen eigentlich nur, wenn du es importierst und nicht dort erzeugst. Dieser Schlüssel wird dann zur Verschlüsselung der eigenen Daten verwendet. Wir unterscheiden hier jetzt mal zwei Arten von Keys. Und zwar einmal haben wir die Keys für Azure-Infrastruktur, die nennen sie üblicherweise wirklich tatsächlich, das ist der Bring Your Own Key. Und wir haben, die nennen sie nur noch Customer Key, wenn es darum geht, bei M365-Diensten. Das sind nicht unbedingt die gleichen Dinge. Standardmäßig werden die Daten bei Microsoft natürlich so oder so verschlüsselt. Also Data Address wird immer verschlüsselt, aber üblicherweise im Standard mit einem Microsoft Managed Key. No? Also der Microsoft verwaltet die Verschlüsselungsschlüssel für die verschiedenen Cloud-Dienste. Das sind dann die sogenannten Service-Managed Keys, bei denen die Kunden haben natürlich darauf keinen direkten Zugriff. Der Customer-Managed Key oder auch CMK, wie der häufiger mal abgekürzt wird, das ist ein Überbegriff für Kundenschlüssel. Der Kunde kontrolliert halt auch den Lebenszyklus des Schlüssels, das heißt, wie wird er erstellt, wo wird er erstellt, Rotation, Löschung. Und es ist entweder, wie ich eben schon sagte, richtiges Bring Your Own Key, also sprich, du bringst wirklich von außen einen selbst erzeugten Schlüssel mit rein oder du lässt die in der Cloud generieren in einem Dienst wie dem Azure Key Vault. So, in M365 haben wir üblicherweise Exchange Online, E-Mails verschlüsseln, SharePoint verschlüsseln. Teilweise kann man Teams Chat-Inhalte mit verschlüsseln. Ich finde dieses Schlüsselwort teilweise ganz interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie da wieder Einschränkungen machen. Das habe ich leider nicht rausgefunden. Aber
was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Verschlüsselung von privaten Chats zwischen Usern deines Tenants und auch Teams-Kanälen kein Problem ist. Aber ich denke mir, das wird wahrscheinlich ein Problem, wenn da
Zwischenorganisationen. Guter Punkt. Ja, soweit hatte ich gar nicht gedacht.
Weil das ist ja, klar, wenn du jetzt aus deinem Tenant mir schreiben würdest, das wäre dann bei mir verschlüsselt, ja, aber meine Antwort wäre dann zweifelsfall bei dir im Tenant unverschlüsselt.
Ja, stimmt natürlich. Da hast du natürlich recht. Genau, Windows 365, also Cloud-PC. Genau, da kannst du auch die VLD-Dateien mit einem kundeneigenen Schlüssel verschlüsseln.
Okay.
Genau, dann die andere Seite, Azure, Infrastructure oder Platform as a Service. Das ist dann dieser CMK, von dem ich eben erwähnt habe. Customer Managed Key ist ein bisschen anderes Wording, im Grunde das gleiche. Die meisten Azure-Dienste unterstützen das, also Azure Storage, Blob Files, Disk Encryption, Azure SQL, Azure Cosmos DB etc. Die unterstützen das alles. Ja, aber warum möchte man das eigentlich machen? Also wir sprachen letztes Mal anhand des Beispiels darüber, dass Microsoft Daten herausgeben musste, eine US-Behörde über einen Kunden, war ein Government-Kunde. Ne? Wir haben dann so lapidar gesagt, ja, hätten die mal ihre Daten mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt.
Genau,
also man möchte damit halt, ich sag mal, das Vertrauen in den Cloud-Anbieter wieder herstellen, sozusagen. Also, das geht so in die Richtung. Ne? Also haben wir genug Vertrauen in diesen Cloud-Anbieter oder schlägt Microsoft meine Gehaltsliste vielleicht an der nächsten Litfaßsäule an? Ja, so, ja, dass sie das nicht tun, ist klar, aber es ist eben, wie weit vertraut man Microsoft? Die Daten liegen da. Microsoft kann beordert werden, Daten rauszugeben durch US-Behörden, weil es eben ein US-Unternehmen ist.
Ja, Verschlüsselung sollte ja eigentlich immer so niederschwellig sein, dass, also das ist ja, der Gedanke ist ja eigentlich, Verschlüsselung sollte ja eigentlich so niederschwellig sein, dass wir einfach alles, was wir haben, irgendwie verschlüsseln. Ne? Also ich sag mal so, Verschlüsselung von Laptops ist heute eigentlich kein Thema mehr, ne? Handys auch alle verschlüsselt. Aber wir haben ja immer noch wieder die Diskussion, auch bei Kunden, ja, also wieso sollte ich denn jetzt hier die Platte von meinem PC verschlüsseln? Den klaut ja keiner. Oh yeah. Oder so. Und ich denke mir immer, ja, ist doch scheißegal. Also selbst wenn den Rechner keiner wegträgt, ne?
Genau.
Verschlüsselt doch einfach die Platte. Es kostet dich ja nichts.
Ja, ja, genau.
Ne? Und gerade wenn man jetzt dann irgendwie Daten auf Rechnern oder auf Systemen speichert, die nicht in deiner administrativen Hoheit sind, ist ja eigentlich der Gedanke, dass ich diese Daten verschlüssele. Mhm. Ja, ich verschlüssel die Daten mit einem von mir gelieferten Key eigentlich sehr einleuchtend.
Ja, ne, das sieht wahrscheinlich nicht jeder so, aber Datensouveränität ist ein großes Thema. Compliance ist, Unternehmen werden dazu auch gezwungen, Unternehmen, Behörden, regulierte Branchen etc., die können nicht einfach eigentlich einfach Sachen in eine Microsoft Cloud hochladen, ohne die selber zu verschlüsseln. Mhm. Natürlich geht es auch immer noch um die Frage, welche Daten sind, was für Daten sind das eigentlich. Ne? Also wenn du da, keine Ahnung, Dinge ablegst, die wirklich streng geheim sind, muss man sich halt schon fragen, ob das notwendig ist, das in der Cloud abzulegen. Aber es ist halt wichtig für bestimmte Branchen, wenn man denn in Richtung Cloud geht. Mhm. Das halt oft gilt halt die Vorgabe regulatorisch, dass die Schlüssel, also zumindest in nationalen Grenzen oder im eigenen Besitz liegen. Ne? Und sobald du halt die Microsoft Managed Keys verwendest, klar sind die Daten verschlüsselt, Microsoft hat diese Schlüssel, dann sind sie nicht mehr in den nationalen Grenzen. Ne? Also es ist nicht mehr in Deutschland. Also die Key-Infrastruktur ist nicht mehr in Deutschland dafür. Mhm. Also, das ist ein Problem. Ja, also Vorteil, ne? Die Verantwortung für den Schlüssel liegt beim Kunden. Nachteil?
Verantwortung liegt beim Kunden.
Genau. Genau. Hat natürlich auch Risiken, können wir gleich nochmal nochmal drauf. Aber ja, eine Zugriffsbegrenzung, ne? Unbefugte Zugriffe durch Microsoft Tags. Also auch wenn du einen Case hast, da gibt es dann üblicherweise, wenn du Customer Managed Keys hast, dann gibt es dann so Verfahren, wie man dann zeitweise so einen Microsoft Tag, wenn du einen Supportfall hast, darauf auch Zugriff geben kann. Aber das können die eben tatsächlich sonst nicht, wenn du einen Customer Managed Keys hast. Sie können auch dann die Daten nicht an Behörden weitergeben. Mhm. Also sie können die weitergeben, aber die können die nicht lesen. Ja, und zu guter Letzt, ne, wenn du mal keine Lust mehr hast auf Cloud, ne, dann
Key wegschmeißen, fertig.
Genau, wenn der Schlüssel kompromittiert ist, Key wegschmeißen, fertig. Mhm. Klar kannst du dann die Daten nicht mehr lesen, ne, weil das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, aber ne,
ne, aber du kannst auf Knopfdruck sagen, aber ja, irgendwie Microsoft ist, kommt mir hier gerade komisch, klack, ne, Schlüssel gelöscht, kommt keiner mehr dran.
Ja, ne, zeigt natürlich aber auch dann das Problem. Ne? Du musst ja dann selber einen Prozess haben, wie du mit diesen Schlüsseln umgehst.
Ja, du musst wissen, was du tust.
Genau.
Definitiv.
Da kennen wir leider genug Beispiele, dass Kunden das auch nicht immer wissen. Das einfachste Beispiel, was wir ja immer in dem Fall haben, ist S-MIME. Ja, also dann werden halt irgendwelche Zertifikate generiert, dann sind Schlüssel nicht exportierbar, die liegen dann auf irgendwelchen Kisten festgenagelt und dann
Und nein, ich kann meine E-Mails nicht mehr lesen. Ja.
Ja.
Ja. Das ist einfach im Vergleich zu den Geschichten, die wir hier.
Ja, verschlüsselte Festplatten, Self-Encrypting Drives. Die kannst du ja auch nicht einfach von A nach B tragen. BitLocker ist noch einfach, Recovery Key und gut ist, aber wenn du so Self-Encrypting Drive hast, also ihr könnt.
Ja, ich gestehe ja immer, ne? Es ist ja immer eine Option, wenn du, keine Ahnung, Server konfigurierst oder sowas, sind die Drives ja immer eine Option. Und immer wieder gucke ich da drauf und denke, nett wäre das ja. Nein, traue ich mich nicht.
Ja, ja.
Da gehen wir jetzt nicht hin. Ja. Und das von uns, die wir durchaus sehr tief in dem Thema Infrastruktur unterwegs sind.
Du brauchst dann passende Prozesse dafür und du musst wissen, was du tust. Sonst hast du dir sofort die Karten gelegt.
Genau. Ja, wenn man sich damit so beschäftigt, gibt es ja so ein paar Begrifflichkeiten, ne, die wir einmal kurz anschneiden sollten. Ich meine, HSM haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört.
Hardware Security Module.
Genau, so eine wirklich spezialisierte Hardware, ne? Das ist eigentlich ein Chip, ne? Aber du hast natürlich da meistens so eine Büchse stehen. Die sind manipulationssicher gebaut nach FIPS 140 Level 2 oder 3. Mhm. Das stellt sicher, dass Schlüsselmaterial niemals in Klarform das Gerät verlässt.
Ja. Ne? Der Key liegt da, der verlässt das nicht, genau.
Genau. Und das ist überall da eingesetzt, wo du wirklich höchste Sicherheit brauchst. Ne? Banken, bei öffentlichen CAs, bei Cloud-Diensten für serverseitige Verschlüsselung. Ein HSM brauchen wir immer bei Bring Your Own Key. Das heißt, du brauchst einen Azure Key Vault im Premium-Tier. Ne? Mhm. Standard-Tier kann es nicht. Oder du brauchst ein Azure Managed HSM. Und ja, das ist beides in Azure. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du generierst in diesem HSM deine Keys, oder aber du hast sozusagen zu Hause noch ein HSM stehen und dann kannst du über bestimmte Schnittstellen und bestimmte Tools deinen Key aus deinem eigenen HSM in den Azure HSM importieren. Mhm. Da gibt es spezielle Tools für. Es gibt eine Ausnahme, da ist zwar auch ein HSM im Spiel, aber jetzt in einer ganz anderen Form. Das braucht nämlich dann kein Azure Key Vault. Das ist Purview Double Key Encryption. Und das ist so die schärfste Variante, die du überhaupt so machen kannst. Ne? Und zwar basiert das auf zwei Schlüsseln. Einer davon ist der Microsoft Managed Key. Mhm. Der andere ist dein Key. Und dein Key wird bereitgestellt über einen DKI-Service. Also du hast halt wirklich ein API-Service bei dir laufen, ne? Wo Microsoft per API-Request den Schlüssel aus deinem HSM sozusagen ziehen kann. Das ist ja, also, ne, wie gesagt, wir haben noch nicht damit hantiert, also wenn da jetzt Details nicht ganz richtig verstanden sind von mir, gerne korrigieren, aber das scheint mir die sinnvollste Variante zu sein, wenn du wirklich, wirklich sicher sein willst. Ich habe jederzeit die Möglichkeit zu sagen, hier, ich knipse meine Seite ab, dann kann Microsoft meine Daten nicht mehr lesen. Ja.
Aber das heißt aber auch, das normale Bring Your Own Key basiert immer darauf, dass ich entweder ein Key Vault Premium habe oder ein Azure Managed HSM. Bring Your Own Key mit einem eigenen HSM geht so gar nicht.
Doch. Also du brauchst diesen Azure Key Vault, aber du kannst aus deinem eigenen HSM, also deinem eigenen HSM über Tools in den Azure HSM die Keys importieren.
Okay, und
das geht schon. Das ist dann, also der importierte Key.
Und genau, das Purview Double Key Encryption ist dann nochmal die verschärfte Form darauf, wo es dann eben zwei Schlüssel gibt, nämlich einen von Microsoft und einen vom Kunden.
Genau, so ist es.
Okay.
Ja, und dann, wie funktioniert das eigentlich, das Ganze mit der Verschlüsselung? Ja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr technisch natürlich, in einfachen Worten, also soweit ich wieder, wie ich das verstanden habe. Du machst halt hier ganz klassisch Envelope Encryption, also ne, DEC, CAC sind Begriffe, die da fallen. Das heißt, der Kunde kontrolliert einen Key-Encryption-Key, also den CAC. Und der wird zur Verschlüsselung eines Data-Encryption-Keys verwendet, der dann verwendet wird, um die eigentlichen Daten zu verschlüsseln. Das ist ganz logisch, ist einfach von der Logik her wahrscheinlich so ein bisschen wie bei CAs. Ne? Du kannst halt den Data-Encryption-Key rollieren dadurch, sehr viel einfacher, ohne halt alle Daten neu zu verschlüsseln zu müssen. Mhm. Ja, aber nur wer den CAC besitzt, kann die Daten auch wieder entschlüsseln.
Genau, dieses Konzept ist uns quasi gerade erst bei dieser ganzen Secure-Boot-Debatte über den Weg gelaufen. Da geht es dann auch um Platform-Keys, um Key-Encryption-Keys und so weiter.
Genau. Ja, was braucht man denn, wenn man das jetzt alles
genau, ich möchte
mal
jetzt
so
hier
machen.
Das für uns
das
umsetzen.
Du
ich möchte das
für uns setzen.
Genau.
Oh, warte mal ab. Du willst es für uns umsetzen.
Ist egal, ich habe eine Firmenkreditkarte.
Du hast eine Firmenkreditkarte. Oh. Also wir brauchen ein Azure Abonnement. Und streng genommen, wenn du so bei Microsoft nachliest, es wird ein zweites empfohlen. Also es werden zwei Azure Abonnements empfohlen, weil du deine Key-Verwaltung isoliert betreiben solltest. Eine eigene Subscription. Genau, du brauchst ein Azure Key Vault Premium. Mhm. Ja, Standard reicht nicht aus, habe ich eben schon gesagt. Oder ein Azure Managed HSM. Um dann diese Keys aber überhaupt erst nutzen zu können, ist das schön, wenn man die dann da drin hat erstmal. Aber naja, für Exchange Online, SharePoint etc. Ja, für die Infrastrukturdienste in Asia kann man den dann halt direkt nutzen. Das hat jetzt keine besonderen lizenztechnischen Voraussetzungen, aber für Exchange Online etc. braucht es dann die Fünfer-Lizenzen überall im Minimum. Also E5, A5, G5, was auch immer. Mhm. Oder als Add-on die Asia Information Protection P2.
Finde ich ja auch schon mal eine spannende Hürde. Also wenn du deine eigenen Daten verschlüsseln willst, dann hält Microsoft quasi nochmal extra die Hand auf, weil sie sagen, die Funktion, die du dafür brauchst, die haben wir nur unten rechts.
Ja. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen hart, ja. Ja, so ist es. Ja, kostet Geld. Ja, und man sollte halt gute Kenntnisse. Das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung für das Ganze.
Ich bin gerade ein Egger-Klon. Jeder braucht einen geraden Egger.
Großartiger Blog. Genau, ja. Und wie läuft das dann ab? Ne? Du generierst halt den Schlüssel, also du erzeugst den Schlüssel entweder im eigenen HSM, dann benutzt du spezielle Importfunktionen, um das in den Azure Key Vault zu kriegen. Oder alternativ kann der Schlüssel halt in place im Key Vault erzeugt werden, ne? Oder im Managed HSM. Mhm. Dann kannst du das an Dienste zuweisen. Üblicherweise sagst du, du nimmst einen eigenen Key pro Dienst. Ne? Also Exchange Online ist ein anderer Key als für SharePoint und so weiter. Dann wenn du in Asia unterwegs bist, dann ordnest du halt in der Ressourceneinstellung halt den Key bei den jeweiligen Ressourcen, bei den Verschlüsselungseinstellungen zu. So, und dann hast du natürlich so gewisse Best Practices, du solltest sie regelmäßig rotieren. Ne? Was heißt das? Ja, der Key Vault unterstützt ja auch so eine Schlüsselversionierung. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, ja, der alte Schlüssel ist halt noch gültig, neue Daten werden mit der neuen Version verschlüsselt, alte Daten können aber noch entschlüsselt werden mit der alten Version. Und beim Speichern dann mit der neuen Version verschlüsselt werden und so weiter. Genau. Du kannst natürlich selbstverständlich jederzeit die Keys Azure Key Vault widerrufen. Mhm. No? Also wenn du halt, wie ich eben sagte, DKE machst, dann machst du es ja im eigenen HSM. Aber denkbar wäre das halt bei einer Schlüsselkompromittierung eine logische Konsequenz. Ne? Die Daten kriegst du dann halt auch nicht mehr entschlüsselt. Das heißt, dient halt der Sicherheit, ist aber auch gleichzeitig ein Risiko, weil ich möchte mal behaupten, was man absichtlich machen kann, kann man auch unabsichtlich machen. Genau. Ja, und ja, das Ganze, warum? Microsoft kann dann ja die Daten nicht lesen. Richtig? So, das, als Hintergedanke.
Ja, das klingt nach einem Aber.
Ja, lass doch mal drüber nachdenken. Wenn Microsoft die Daten nicht lesen könnte, dann könntest du auch kein Teams benutzen. Der Service Exchange Online kann ja die Daten darunter dennoch lesen. Das heißt, der Dienst hat die Möglichkeit, das zu entschlüsseln. Das heißt, jetzt mal kurz gesagt, ne? Microsoft-Dienste müssen den Zugriff auf den Key Vault haben, damit Daten zur Laufzeit fair und entschlüsselt werden können. Das heißt, Microsoft hat also grundsätzlich ohne den Kundenschlüssel keinen Zugriff, aber der Kunde, dann, solange der Schlüssel aktiv ist, haben die Dienste den Zugriff darauf. Also die Microsoft-Dienste haben den Zugriff auf die Daten.
Ja, natürlich. Mhm.
Wenn man es jetzt ganz streng nimmt, ne?
Ja, okay, aber ja, aber lässt sich auch nicht verhindern.
Das lässt sich nicht verhindern, nein. Ja. Klar sind die Daten, ne, at rest verschlüsselt. Das heißt, man darf sich aber auch nicht vorstellen, dass sie da irgendwo so eine große VLDX haben, wo deine, weißt du, was ich meine, wo deine SharePoint-Daten drauf liegen und dann kopieren die einfach diese VLDX weg und können dann die Daten nicht lesen. Ja, maybe, aber so funktioniert das ja nicht. Wenn Microsoft Daten über dich herausgeben will, dann gehen sie ja den Weg über ihre Dienste, logischerweise. Insofern, der Vorteil ist dennoch die Souveränität, die du dann hast und sagst so, und jetzt nicht mehr, indem du den Schlüssel ungültig machst. Zu dem Preis, dass du selber deine Daten auch nicht mehr lesen kannst. Genau.
Super.
Genau, deswegen, weiß ich nicht, ne? Gut, dann lass mal hier in Purview, ja? Wenn du DKE benutzt, ne, was wir vorhin sagten, den zwei Schlüssel, ne, einer bei dir, einer bei Microsoft. Das ist eine Variante, die da besser funktioniert, ne? Solange weil Microsoft da ja gar keine Chance hat, an den Kundenteil ranzukommen, weil da liegen ja auch die Keys nicht in einem Stück Azure-Infrastruktur, nämlich dem Azure Key Vault.
Ja.
Das heißt, da muss man sich schon sehr, sehr, sehr genau Gedanken drüber machen. Ne? Es ist ein HSM, klar kommen die nicht so ohne weiteres an die Keys dran, aber dieser HSM läuft auf der Infrastruktur von Microsoft und ich will da nicht paranoid klingen, ne, oder Paranoia schaffen, aber die einzige Variante, wo du wirklich sagen kannst, so und jetzt hier, ne, da mache ich an meinem HSM, lege ich einen Schalter um und damit kann Microsoft da nicht mehr dran, das ist halt die Variante mit dem DKE, ne, weil der Schlüssel wirklich bei dir zu Hause in einem HSM liegt.
Ja, gut, aber am Ende des Tages, solange ich nicht sage, jetzt nicht mehr, auch bei DKE, wenn Microsoft über die ganz normalen Exchange-Dienste die Daten abschnorchelt, machst du auch da nichts.
So verstehe ich das alles. Also, wenn mich da jemand korrigieren kann draußen, dann wäre ich ja beruhigt, aber am Ende des Tages.
Weil ich gehe jetzt ja mal nicht davon aus, das ist ja nicht so, dass Microsoft da irgendwelche IML-Dateien anfängt zu exportieren.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, das klingt aber dann doch ja alles eher so ein bisschen nach Feigenblatt. Also wann lohnt sich denn dann überhaupt das Thema Bring Your Own Key?
Ja, gut. Wenn die Datenschützer im Unternehmen zu mächtig sind, nein. Blödsinn.
Okay.
Nein, aber du hast Unternehmen, wo es Pflicht ist, ne, weil es halt eine gesetzliche Compliance-Anforderung ist. Ja, da kannst du nichts anderes machen. Dass es am Ende vielleicht bedingt ein Feigenblatt ist, sei dahingestellt. Ja, jetzt, hilft das dem Kunden schmackhaft zu machen? Weiß ich nicht, aber wir haben ja häufiger schon mal jetzt gerade erst mit einem kleineren neuen Kunden Unterhaltung geführt. Ja, aber ich hätte, es war ganz, ganz schnuffig. Der Kunde hat seinen Server im Keller immer die Keller-Cloud genannt. Mhm. Und sagt, ja, wenn die Sachen hier in der Keller-Cloud sind, ja, dann weiß ich ja, ne, wer darauf Zugriff hat. Und wenn Microsoft mal gehackt wird und so, ja, also, was sagt man dem Kunden? Er hatte halt einfach Vorbehalte, Daten in die Cloud zu legen. Und trotzdem wäre mir nicht in den Sinn zu kommen, zu sagen, ja, das ist gar kein Problem, wir können ihn eigentlich Keys erzeugen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir dem Kunden garantiert keine E5 verkaufen können. Ne? Und das ist halt schade. Ne? Das heißt, das ist eine Sache, mit nur wenigen Kunden kannst du da die Cloud schmackhaft machen bei den Preisen. Ne?
Ja, und ich glaube, dann ist es auch eher, ich glaube, dann ist auch das Thema Bring Your Own Key eher so ein Checkmark-Feature oder so ein Checkbox-Feature, wo du sagen kannst, ja, haben wir halt gemacht, ne? Mhm. Ob das funktioniert, ob das sinnvoll ist, ja, nein, ist egal, aber wir haben getan, was wir tun können.
Mhm. Ja.
Ja, am Ende des Tages muss man den Leuten halt sagen, Datensouveränität bekommst du halt auch nur dann, wenn du die darunterliegende Infrastruktur in den eigenen Händen hast. Sobald das nicht mehr deine Infrastruktur ist, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Weg. Ich meine, klar kann man damit Encryption rumhantieren. Ich meine, ich mache das ja bei mir auch, ne? Also vielleicht ein blödes Beispiel, aber ne, die Backups, die ich halt irgendwo anders in so einen lustigen S3-Bucket reinschiebe, ja klar, die habe ich verschlüsselt mit einem Key, der bei mir liegt. Das heißt, die Daten landen verschlüsselt auf der anderen Seite. Das heißt, ein wie auch immer gearteter Angreifer kann da zwar Dateien runter, aber die kann er halt nicht extrahieren. Ja, wenn einer mein NAS zu Hause hops nimmt, dann sieht die Welt wieder anders aus, weil dann hat er im Zweifelsfall der Zugriff wieder auf den Schlüssel. Ja, das gleiche ist, wenn ich halt irgendwelche Daten in den S3-Bucket hochlade, die jetzt nicht per se schon verschlüsselt sind, sondern über S3-Mittel verschlüsselt, ja klar, da liefere ich natürlich einen Key mit.
Mhm.
Ja, das heißt auch da wieder, die Daten selber, die sind ja dann verschlüsselt, aber der Key ist bei mir. Und es ist ja nicht so, wie da jetzt bei Microsoft, wo Dienste in der Infrastruktur laufen, die den Key lesen müssen, damit sie funktionieren.
Ja. Also während ich das alles so mehr durchgelesen habe, hat mich das Gefühl beschlichen, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Also was ich meine, das Risiko.
Ja. Ja, klar, weil ne, Verschlüsselung birgt ja immer das Risiko. Ich meine, wir alle kennen die Horror-Stories von, oh, ich habe meinen BitLocker-Key hier verloren. Und ich meine, auch da ist Microsoft ja hingegangen, das war ja auch so eine lustige Nummer, ne? Dass wenn du so ein Windows 11 verschlüsselt ja heute standardmäßig mit BitLocker die Platte und der Key wird dann einfach in dein Live-Konto hochgeladen und liegt dann davor und Microsoft kann darauf zugreifen. Ja, super Sache. Ne?
Ja.
Ist dann auch schon wieder Kacke. Ja, ich verstehe das, aber ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Vor einiger Zeit rannte auch so ein Artikel an mir vorbei. Da ging es darum, es gibt ja so eine FedRAMP-Zertifizierung für Clouds. Das ist so irgendwie so eine Zertifizierung für ne, Citrix und Microsoft und AWS. Wenn sie die bestehen, dann dürfen halt US-Behörden da ihre Daten bunkern. Und im Rahmen von dieser FedRAMP-Authentifizierung oder Zertifizierung ist dann so rausgekommen, dass Microsoft diesen ganzen Azure und O365-Krempel A selber nicht wirklich versteht, nicht wirklich gut dokumentiert in das Ganze. Also irgendein Auditor nannte es mal ein Pile of Shit. Also Microsoft war auch nicht in der Lage, irgendwelche Unterlagen zu liefern und hin und her. Und ja, das passt halt hier voll ins Bild, ne?
Ja. Fazit, wenn du Muster machst, ne? Aber.
Ja, Verschlüsselung falsch machen ist halt scheiße.
Ja.
Weißt du, wer das auch bitter erfahren musste?
Boah, wer denn diese Woche?
Pass auf. Checkpoint, Palo Alto, Fortinet. Einer von den dreien, rate.
Fortinet.
Ach, wie kommst du denn darauf? Ja, tatsächlich ganz frisch rausgekommen. Fortibleed. 75.000 kompromittierte Fortinet-Firewalls weltweit.
Oh, ouch.
So, was ist passiert? Lustigerweise ist das gar keine, ja, es ist jetzt gar keine lustige neue Zero Day oder so, sondern es ist so eine Migrationslücke. Eine Angreifergruppe hat mal FortiGate-Config-Files mit Password-Hashes extrahiert und hat ein Loophole gefunden, diese offline zu cracken und damit funktionierende Admin- und VPN-Zugangsdaten zu rund 75.000 Firewalls in hunderten Quietschländern auszugraben. Und es gibt eine vorsichtige Schätzung von Security-Researchern, die sagen, ja, das ist ungefähr die Hälfte aller weltweit ans Internet angebundener Fortinet-Firewalls. Ups. Geil. Also, ein bisschen zur Chronologie. Juni 26, also jetzt, hat der Sicherheitsforscher Volodymyr Diachenko hat in einem offenen Internet erreichbaren Server augenscheinlich valide Fortinet-VPN-Zugangsdaten gefunden. Also Username, E-Mail-Adressen, Klartext-Kennwörter und hat dazu ein bisschen was auf Business-Tinder gepostet. Parallel dazu hat SockRadar, ein Operations-Server eines Akteurs mit Tools, Automatisierungsinfrastruktur und einer Opferliste gefunden. Erste Zählung 30.791 verifizierte Zugangsdaten. Aha. Der gute Kevin Beaumont, also Double Pulsar, erhält einen Datensatz über Hudson Rock zur Analyse und verifiziert Zugangsdaten durch eigene Logins und stellt fest, scheiße, die sind echt und aktuell. Der hat dann die Auswertung ein bisschen vertieft und sagt dann, ja, so am Ende habe ich hier irgendwie 73.932 eindeutige Firewall-URLs, 194 Länder, 21.632 betroffene Domains, also rund 75.000 Geräte. Und wahrscheinlich oder ungefähr die Hälfte aller internetseitig erreichbaren Fortinet-Firewalls, so basierend auf Shodan-Daten. Bestätigte vollständige Netzwerkkompromittierung in Japan, Taiwan, Vietnam, Irak, in der Türkei, darunter ein türkischer NATO-Rüstungszulieferer, bei dem wohl auch vertrauliche Verteidigungsdokumente abgezogen wurden, unter den in der Datenbank infizierten Organisationen Foxconn, Samsung, Comcast, Siemens, Lenovo, PwC, Accenture, Oracle, Chevron, FedEx und noch ein paar tausend andere Behörden, Betreiber kritischer Infrastruktur und so weiter. So,
das ist böse.
Pass auf, Fortinet bestreitet einen Bezug zu einem aktuellen Incident oder Advisory und spricht von einem Resharing älterer Daten sowie von Credential Brute Forcing. Sicherheitsforscher widersprechen dem Ganzen.
Aha.
Jetzt müssen wir uns mal die technischen Details mal ein bisschen angucken, weil das ist kein klassischer Zero Day, denn auf den betroffenen Geräten war größtenteils ein aktueller Patchstand installiert. Aha. Die eigentliche Schwachstelle liegt, wie die Zugangsdaten abgesichert waren. Nicht in fehlenden Updates.
Okay.
Anfang 25 hatte Fortinet ein deutlich robusteren Password-Hashing-Algorithmus umgestellt. Also das waren die FortiOS-Versionen 7.2.11, 7.4.8, 7.6.1, der PBK-DF2. Damit wurden dann die Zugangsdaten entsprechend verschlüsselt. Und dieses Verfahren ist halt gegen Offline-Brute-Force-Attacken deutlich resistenter als das vorhergegangene Verfahren. Das Problem ist, damit dieser Hash verwendet wurde, musste man sich aber dann mit den jeweiligen Daten nach dem Firmware-Update einmal einloggen. Passiert das nicht, bleiben die Zugangsdaten im älteren SHA-256, also mit Salting-Format. Und das war wohl in vielen dieser Umgebungen schlicht der Fall.
Ja gut, so, ne, wenn ich denke, die meisten Firewalls sind bei uns inzwischen auch so gestrickt, ne? Der Admin kommt irgendwo in den Giftschrank und dann kommen da personalisierte Admins drauf. Ne?
Ja, richtig. Mhm. Und der Angriffsweg, also ne, da wurde dann halt nach öffentlich erreichbaren Management-Interfaces gesucht und wurde halt über eine ältere Lücke, wurden halt mal Gerätekonfigurationen extrahiert. Und anschließend wurden einfach die Hashes dann gecrackt. Und der gute Bob, also der eingangs erwähnte Sicherheitsresearcher, sagte, ja, ein Cluster 45 GPUs und gib ihm. Das war wohl jetzt wohl kein Riesending. Es wurden auch SSL-VPN-Authentifizierungshashes wohl erbeutet und gecrackt. Und nach erfolgreichem Login mit diesen Zugangsdaten gab es wohl in vielen Fällen dann auch gezieltes Eindringen in interne AD-Struktur, dauerhafte Etablierung von Access, also das typische, ne, Backdoor-User, Änderung von Sicherheitsrichtlinien etc., also das typische Initial Access. Ne, also wenn man einmal drin ist, dann ne, hält man sich den Weg halt offen. Und naja, offen bleibt immer noch die Frage, wie halt diese Konfigurationsdateien überhaupt abgeflossen sind. Ob das über bekannte CVEs, also es gab da mal ein Problem, worüber halt dann Configs abgezogen werden konnten, oder ob das über einen neuen Weg, oder ob die Daten über einen neuen Weg erbeutet wurden, das konnten halt die Forscher nicht sagen. Was wohl interessant und sehr auffällig ist, ist, dass die Datensätze zusätzlich durchaus Informationen enthalten haben wie Branche, Umsatz, Mitarbeiteranzahl und Land. Und das ist halt ein ganz typisches Zeichen. Naja, das war Cybercrime-Business. Ne? Dieses klassische Initial Access. Ne? Du kannst dir dann halt deinen Datensatz zusammenkaufen mit, ich möchte jetzt hier gerne, keine Ahnung, Unternehmen dieser Branche haben. Ich brauche Unternehmen mit diesen Merkmalen, bla bla bla. Und dann kriegst du halt von so einem Initial Access Broker einfach die Daten geliefert. Attribution vielleicht noch ganz interessant, also das ist auch vorläufig und mit Vorsicht zu genießen, das ist laut SockRadar. Das Tooling und das Targeting deuten auf russischsprachige Akteure hin. Das muss man auch abgrenzen, es gab mal einen ähnlich gelagerten Fall aus 25 mit der Belsen Group. Da betraf das Ganze 15.000 Geräte und es basierte auf einem alten Zero Day aus 2022. FortiBleed, so nennt sich das Ganze jetzt, betrifft dagegen aktive und aktuelle Zugangsdaten. Das ist wirklich alles tagesaktuell. Mhm. Ja, wie ordnen wir das Ganze denn jetzt mal ein? Also, ne, nicht jede große, neue, großflächige Kampagne, Kompromittierung braucht halt ein Zero Day. Im Zweifelsfall reicht es halt, wenn Daten einmal abgeflossen sind. Auch wenn man dann sagt, ja, hey, Kennwörter sind doch verschlüsselt, ne? Du kannst halt nie verhindern, dass es da möglicherweise dann vielleicht auch Jahre später einen Weg gibt, diese Daten halt erneut zu bearbeiten und auszuwerten. Patchstand alleine hilft dir in dem Fall auch nicht, ne? Also, selbst wenn deine Box aktuell war, wenn du halt User hast auf der Kiste, die du dann vielleicht nicht nochmal für ein Login verwendet hast, wurde das Kennwort halt nicht umgestellt, bist du halt gearscht. Und das heißt zum Beispiel auch, da wäre es zum Beispiel interessant, und das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mal nachvollzogen, stand zum Beispiel in den Release Notes zu diesen Versionen drin, hey, wenn ihr ne, dieses Update installiert, müsst ihr euch einmal mit allen Usern neu einloggen, sonst wird dieser neue Algorithmus nicht verwendet. Wenn es da drin stand, Pech gehabt. Ne, dann hätte das halt auf irgendeiner Checkliste stehen müssen und dumm gelaufen. Grundsätzlich, Management-Interfaces gehören nicht ins Internet. Ich weiß nicht, wie oft ich das immer noch sagen muss und ich verstehe auch nicht, dass das immer noch ein Thema heute ist. Ja, es geht mir echt nicht in meinen Hackschädel rein. Auch, dass man zum Beispiel Admin- und VPN-Zugänge verfickt nochmal mit einer MFA abzusichern hat.
Es ist auch, ja. Sollte ein No-Brainer sein. No-Brainer,
ne? Ja, ja. Aber scheint immer noch ein Problem zu sein. Gut, was muss man jetzt Kunden mit FortiGate Firewalls empfehlen oder sagen? Naja, guckt erstmal, ne, also wenn ihr Management-Interfaces im Internet habt, scheiß Idee, dann müsst ihr da als allererstes mal dran, sämtliche Zugänge
Credentials für Admin, für VPN einmal durchrotieren. Ne, mit allen Usern einmal neu einloggen, auch um sicherzustellen, dass halt dieser neue Algorithmus dann auch genutzt werden kann, dieser BPK-DF2. Und naja, grundsätzlich Assume Breach. Geht einfach mal davon aus, wenn ihr eine eine FortiGate habt, die Internet-Facing ist, wo ihr mehrere User drauf habt und ihr nicht sichergestellt habt, dass jeder dieser User sich einmal eingeloggt hat, ne, dann geht davon aus, dass ihr hops genommen wurdet. Ist so. Tut mir total leid. Aber ist so.
Hast du einen Ärger?
Was machst du da?
Ich verstehe das nicht. Also das mit den Management-Interfaces, ne?
Naja, also jetzt muss man fairerweise sagen, auch wir haben Installationen, wo wir Management-Interfaces ins Internet exposen. Aber.
Für bestimmte IP-Adressen. Ja. Also wenn der Zugriff von bestimmten Public-IPs kommt.
Ja.
Aber doch nicht einfach so.
Genau. Nicht für alles.
Nee. Da fällt mir kein guter Grund ein. Also ich weiß nicht, vielleicht muss mir das jemand erklären. Vielleicht gibt es da Gründe, die ich nicht kenne.
Ja, und weil es so schön ist, gibt es noch einen lustigen CVE, der ist auch heute rausgekommen. Wir haben eine weitere Local Privilege Escalation.
Pin-Theft, ne?
Genau, Pin-Theft.
Ja, auch gelesen.
Worum geht's? Schwachstelle im Linux-Kernel, wer hätte es gedacht? Wo sich halt mit relativ einfachen Mitteln, sobald ich lokalen Zugriff habe, kann ich mir halt eine Local Privilege Escalation ausnutzen. Interessant hierbei, das System muss sogenanntes RDS, Reliable Datagram Sockets, verwenden. Naja, das sind typischerweise HPC-Cluster, Oracle Rack.
Ja, okay.
Die nutzen sowas. Also der normale Server, Webhosting, Standardinfrastruktur ist das Risiko eher gering, weil das betroffene Kernel-Modul halt gar nicht geladen ist. Bisschen Chronologie. Anfang Mai gab es einen Fix für den zugrunde liegenden Kernel-Fehler. Der ging an die zuständige Entwickler-Mailing-Liste. 19.05., also heute, ne?
Nee.
Entschuldigung, 19. Heute vor einem Monat ging das Ganze dann halt an die Öffentlichkeit. Es gab ein Proof of Concept, ein Exploit und so weiter. Und am 21.05. ist das Ganze in der NVD-Datenbank unter dem CVE 2026-43494 veröffentlicht. Ubuntu hat zum Beispiel am gleichen Tag noch eine eigene Risikoabschätzung veröffentlicht und weitere Distributionen und Anbieter, Cloud Linux, Kernel Care, haben dann mal geguckt, ob Systeme betroffen sind und ne, wie viele Standardkonfigurationen betroffen sein könnten. Aber da kam schon so raus, ja, das ist nicht viel. Der Fehler selber steckt in diesem RDS, also in diesem Reliable Datagram Sockets. Und naja, es ist jetzt nicht ganz so vergleichbar mit Copyfail oder Dirty Frag, das ein bisschen anders gelagert ist. Ne? Der Angriff selber funktioniert nur dann, wenn halt mehrere Voraussetzungen erfüllt sind. Also RDS muss aktiviert sein, IO U-Ring muss aktiviert sein und es braucht eine passende Suite-Bit-Binary in dem System. Und sobald halt eine Sache davon nicht erfüllt ist, funktioniert das Ganze schon nicht. Ne? Und da die allermeisten Server halt draußen gar kein RDS aktiviert haben, zieht das halt auch nicht. Ne? Das führte zum Beispiel dazu, dass Ubuntu relativ schnell gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt halt so, ne? Das ist nicht geil, aber da brennt jetzt nicht die Welt.
Ja.
Ne?
Ja, ich glaube, das war auch jetzt eine 7,8 oder sowas, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Aber gut, wenn die dann auf einer Handvoll Systeme auf der Welt überhaupt noch nutzbar ist.
Was jetzt dann noch ganz interessant ist, ist halt, dass Pin-Theft halt tatsächlich, also zumindest gibt es da ein interessantes zeitliches Zusammenfallen. Ne?
Ja.
Also ne, innerhalb von 3 Wochen sind dann halt 4 Lücken bekannt geworden, nämlich Copyfail, das war Ende April, Dirty Frag Anfang Mai, Fragnesia war Mitte Mai und Pin-Theft Ende Mai. Bei allen 4 ließen sich im Speicher gehaltene Programmkopien austauschen und dann halt entsprechend darüber war dann der Exploit möglich. Und dadurch, dass halt ne, die Programmkopie im Speicher bearbeitet wurde, gab es halt gar nicht erst, musste halt auf der Platte selber gar nichts manipuliert werden. Technisch ist es aber tatsächlich so, dass diese unterschiedlichen oder die Lücken unterschiedliche Fehler in unterschiedlichen Kernelbereichen nutzen. Also es gibt da keine gemeinsame Ursache. Auffällig bleibt halt das Tempo.
Ja.
Also binnen 3 Wochen 4 solche Klöpse, das ist schon spannend. Ja, und das deutet schon halt darauf hin, dass halt auch gezielt nach entsprechenden Mustern, also auch wahrscheinlich damit Hilfe mit von KI entsprechend gesucht wurde. Und tatsächlich ist es so, dass PinTheft von allen vier Lücken so die mit Abstand kleinste praktische Reichweite hat. Mhm. Ja. Nur lokal ausnutzbar heißt natürlich nicht, dass es harmlos ist. Also gerade so Cloud-Container-Umgebung, ja, da kann man halt schon mal ausbrechen. Ein Kernel-Update reicht im Zweifelsfall eben nicht aus, also zumindest nicht alleine, wenn im Speicher gehaltene Kopie bereits manipuliert wurde. Ja, da muss man dann halt dann Page-Cache löschen. Ja, Kiste mal neu starten vielleicht nach Kernel-Update.
Sollte man eh.
Und die Einschätzungen der entsprechenden Distribution sind oft aussagekräftiger als die nackte CVE-Meldung.
Mhm.
Muss man ganz klar sagen. Ja. Also CVE klang ja schon wieder
ja,
so, oh
ja,
mein Gott,
ja,
alles brennt.
Das ist wahr.
Aber es ist halt nicht so.
Mhm.
Ja, also da muss man aber ein bisschen locker durch die Hose atmen. Ich habe es jetzt heute halt mal mit reingenommen, weil es ist mir heute über den Weg gelaufen. Aber ja, so bei Copyfail, Dirty Frag dachte man noch so, oh mein Gott. Ne? Und nachdem Aruba sich ja immer noch nicht in der Lage gesehen hat, AOS, also gefixte AOS-CX-Releases rauszuhauen.
Ja, ich warte aber auch immer noch auf die Nutanix AV1101, die angekündigt war oder seit 13. Mai draußen sein sollte. Ich habe sie bei keinem Kunden bisher angeboten bekommen.
Also ist schon lustig, ne?
Ja, und AOS-CX, sollte erste Juni-Hälfte ist rum. Ja, so sad.
Ja, guck mal, ist aber nix ist verlassen.
Komisch. Ja.
Doch, was mit Holz und kleinen Tierchen.
Doch, auf uns ist Verlass.
Ja, auf uns ist Verlass. Wir liefern. Mit Blick auf die Uhr würde ich fast sagen, ist das eine runde Sache hier? Ne?
Denke
schon. Jetzt betteln wir nochmal um 5-Sterne-Bewertungen.
Das Übliche.
Ja. Bei iTunes und Spotify und so weiter auf den Plattformen eurer Wahl. Ja, wenn ihr Sticker haben wollt, dann einfach mal in den Shownotes gucken. Da gibt es eine Adresse. Da schickt er mal einen euch frankierten Rückumschlag hin und dann tun wir das Sticker rein.
Mhm. Machen wir.
Ne? In diesem Sinne würde ich sagen,
macht's
bis
gut.
Ganz bald.
Mhm.
Genau, ich kriege jetzt wahrscheinlich für das Programmierminion noch auf die Nase, aber ist ja ein Podcast, ne? Ihr müsst ja dann mein blaues Auge eigentlich sehen.
Genau.
In diesem Sinne, bis dann.
Tschüss.